Ja, auch von meiner Seite aus erstmal einen schönen guten Morgen. Der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag ist eben aus Offenbarung entnommen, aus dem 15. Kapitel. Es sind die Verse 2 bis 4. Dort heißt es: Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Siegerseienden über die Bestie und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Rechtsforderungen sind offenbar geworden. Ja, man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass die Offenbarung des Johannes das umstrittenste Buch der gesamten Bibel ist. Offenbarung oder Apokalypsis, wie es im Griechischen heißt, ist vielleicht besser mit dem Wort Enthüllung oder Aufdeckung beschrieben. Es ist so, als ob ein Vorhang auf der Weltbühne ein wenig zur Seite geschoben wird und wir einen Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens tun können. Tatsache ist, dass auch bereits in der alten Kirche die Offenbarung sehr umstritten war, besonders in den östlichen Teilen des Römischen Reiches. Und sogar noch einer der bedeutendsten Kirchenväter des 4. Jahrhunderts, Eusebius von Caesarea, nennt die Offenbarung des Johannes, hartes Wort, eine gefälschte Schrift, aber berichtet auch, dass dies umstritten sei. Und selbst in den heutigen Ostkirchen genießt die Offenbarung als einzige neutestamentliche Schrift nicht den vollen kanonischen Status. Ja, die syrisch-orthodoxe Kirche erkennt die Offenbarung des Johannes bis heute überhaupt nicht an und druckt sie auch nicht in ihren Bibeln ab. Offensichtlich, und das erlebe ich und ihr vielleicht auch, lässt sich bei uns in unseren Breiten vielfach über die Offenbarung bis heute immer wieder noch trefflich spekulieren. Und die Zahl der Bücher und Beiträge und Predigten wächst weiterhin stetig. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass man sich in einer Art Wettbewerb befindet. Man will gegenseitig mit spekulativen und gewagten Auslegungen sich nochmal überbieten. Sicherlich, es ist so, es werden furchtbare und gewaltige Ereignisse in der Offenbarung geschildert, aber eins muss man doch beachten, und das ist wichtig, meiner Meinung nach. bei aller Wucht und Schwere der darin geschilderten schrecklichen Ereignisse müssen wir doch eins erkennen. Es sind eigentlich nur die vorletzten Dinge, die da geschildert werden. Und solche Begriffe, viele kennen die vielleicht, Hamageddon oder Armageddon, wie man. Es gibt 8 mögliche Schreibweisen. Trübsalzeit, tausendjähriges Reich, das sind so beliebte Vokabeln, mit denen manche Prediger gerne den Zuhörern diese Begriffe so an den Kopf werfen. Nun will ich hier nicht noch eine weitere Version in die Reihe der Spekulationen über die Offenbarung beisteuern, sondern auf fundierte Worte, Worte des Trostes und der Zuversicht einfach hinweisen. Und die gibt es in der Offenbarung. Und die sind wirklich ein zentrales Thema. Und es wundert mich eigentlich auch immer wieder, warum so wenig über diese Trostworte gesprochen wird. Die sind feststehend, die sind zementiert. Und ein wichtiges Trostwort, das kaum Beachtung findet, aber hier für uns heute als Einstieg dienen soll, findet sich bereits im 10. Kapitel der Offenbarung. Und dort heißt es: Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der ein ewiges Evangelium hatte, um es denen als gute Botschaft zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Ein großes Wort, wie ich finde. Das heißt doch nichts anderes als: Gott gibt jedem Menschen eine Chance zur Umkehr. Jedem Menschen. Jeder kann das Evangelium, das der Engel in dem Bild hier gesprochen, hoch oben im Himmel über alle wie eine Glocke hinweg und über alle Nationen hinweg verkündigt, kann es hören und mitbekommen. Kehrt um und betet Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde an. Das ist die umfassende Botschaft, die wir hören sollen an jeden von uns. Ja, und dann sind wir eben bei unserem heutigen Abschnitt angekommen, der eine Art Fortführung dieser Aussagen ist. Da ist zunächst einmal in dem Text von einem gläsernen Meer, gemischt mit Feuer, die Rede, und dann werden uns Gläubige vorgestellt, die uns als, wenn man das wörtlich übersetzt, Siegerseiende vorgestellt werden. In vielen Übersetzungen steht das Wort Überwinder. Aber wenn man das richtig sieht und liest, dann steht da Siegerseiende. Das sind Sieger über etwas. Und dann heißt es weiter, die sie eben Siegerseiende sind über das Tier. Das Tier, das klingt so ein bisschen missverständlich, als ob hier so eine Art Haustier gemeint ist, so etwa ein Schaf oder eine Ziege oder ein Rind oder so etwas. Wildes Tier, Raubtier oder noch besser, Bestie wäre vielleicht eine bessere Übersetzung. Das ist in der Sprache der Bibel eine Macht oder eine Person, die gegen Gott und seine Gläubigen kämpft und versucht, seine Gläubigen auszulöschen, zu vernichten. Aus welchen Gründen das auch immer sein mag, die können vielfältig sein, religiöser oder politischer oder persönlicher Natur, das kann vielfältig sein. Und nun heißt es in unserem Text, dass die Gläubigen eben Siegerseiende oder Überwinder sind über die Bestie. Da werden uns Gläubige vorgestellt, die offensichtlich viel Leid, viel Verfolgung, viel Bedrohung und Drangsal erlebt und mitgemacht haben. Aber, und das ist das Entscheidende, sie haben standgehalten. Und ihr Widerstand war trotz aller Bedrohung, trotz aller Verfolgung so groß, dass sie nun als Sieger dastehen. Klar und rein, wie es bildlich gesprochen heißt, ein gläsernes Meer. Nun, das ist in der Sprache so etwas wie ein Völkermeer. Wir sprechen ja auch heute oder sagen ja auch heute noch den Begriff ein Völkermeer. Aber stellt sich die Frage, wie ist das überhaupt möglich, solche Kräfte, solchen Widerstand aufzubringen, selbst gegen satanische Mächte, die manchmal nach menschlichem Ermessen nahezu unbezwingbar, unbesiegbar erscheinen? Die Antwort steht in den folgenden Zeilen. Die Gläubigen kennen und singen nämlich das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Das ist erstaunlich, welche Wirkkraft geht von diesen Liedern aus. Was ist das Geheimnis dieser beiden Lieder? Es gibt im Alten Testament zwei Lieder, die Mose zugeschrieben werden. Das erste Lied, und ich meine, dass es hier in unserem Zusammenhang gemeint ist, ist nach der Befreiung und Errettung aus der Hand von Ägypten gedichtet. Es ist ein Dankeslied. Es ist eine Verherrlichung des allmächtigen Schöpfers. Das zweite Lied, das überliefert ist, das von zweite Lied des Mose, das ist mehr so eine Ermahnung. Ja, der Inhalt und die Botschaft des Liedes von Mose lautet: Gott hat sein Volk aus der Sklaverei, aus der furchtbaren Gewaltherrschaft Ägyptens herausgeführt, errettet, befreit. Gott ist Herr der Lage. Er ist die übergeordnete Macht, die über allem steht. Auch über eine Weltmacht. Und damals war Ägypten eine Weltmacht. In dem Sinai-Erlebnis hatte der ganzen Welt seine Macht und Möglichkeiten gezeigt, dass er ein schwaches und unbedeutendes Sklavenvolk befreien kann. Das ist Gottes Macht. Und dabei stellt Gott klar und deutlich seine Beweggründe heraus. Im fünften Buch Mose heißt es dazu: Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentum wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und jetzt hören wir genau zu: Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Verstehen wir, Israel hat sich nicht durch Diplomatie oder eigene Kraft oder durch militärische Stärke selbst befreit. Ganz und gar nicht. Auch hatte Gott es gar nicht nötig, ein Heer aufzustellen, um gegen die ägyptische Streitmacht zu kämpfen. Nein, das brauchte Gott nicht. Der Prophet Zacharja fasst das so zusammen. Nicht durch militärische Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen, ist das alles geschehen, durch meinen Geist. Das ist eben die Macht Gottes. Und genau das haben die Gläubigen in unserem Abschnitt heute verstanden und darauf vertraut. Wenn Gott es schafft, ein schwaches Sklavenvolk auf wunderbare Weise zu retten, dann schafft es auch, uns zu retten. Ich bin euer Retter und sonst niemand. So oder so ähnlich spricht Gott allein im Jesaja-Buch gut ein Dutzend Mal sogar. Ich bin euer Retter. Das ist so der Kern des Dankeslieds des Mose, das zur Befreiung, zur Rettung führt. Und ich verallgemeinere jetzt einmal, es führt zur Rettung aus der Herrschaft des Menschen über den Menschen. Und diese Herrschaft, die kann manchmal sehr grausam sein. Der Vers lautet, und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Was ist mit dem Lied des Lammes gemeint? In der Sprache der neutestamentlichen Schriften ist mit Lamm Christus gemeint. Das Johannesevangelium wird das schon am Anfang da gesagt und auch zu Beginn der Offenbarung wird uns Christus so als Lamm vorgestellt. Während über den Text des Liedes des Moses einiges bekannt ist, wir haben ihn ja abgedruckt in den Bibeln, wird über den Inhalt des Liedes des Lammes hier nichts gesagt. Aber auf der einen Seite das große Thema, wie wir gehört haben in dem Moselied, war der Dank über die Befreiung aus der Herrschaft des Menschen über den Menschen, eben durch die Hand Gottes oder besser gesagt durch seinen Geist. Und ich denke, das gibt uns einen Hinweis zum möglichen Inhalt über das Lied des Lammes. Es gibt nämlich noch eine Macht, aus der nur Gott befreien kann. Es gibt noch eine Macht, aus der nur Gott befreien kann. Und das ist die Macht des Todes. Das ist ein ganz großes Thema in den neutestamentlichen Schriften. Nach dem Ostergeschehen, und wir kommen ja von Ostern her, Bereits in der Pfingstpredigt des Petrus sagt der Apostel, den, und damit meint er Jesus, den hat Gott auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Den hat Gott auferweckt. Die Macht des Todes ist letztlich gebrochen. Und schaut euch mal die Briefe von Paulus an. Wenn man die durchblättert, dann gibt es ein Thema, ein großes Thema, das durch alle Briefe geht. Das ist herausragend. Und das kann man sagen, das wirklich so sagen, das kommt in allen Briefen vor. Da geht es um die Auferweckung Jesu von den Toten. Um die Auferweckung. Paulus geht sogar so weit, dass er von dem Erstgeborenen aus den Toten und von der Vernichtung des letzten Feindes, dem Tod, spricht. Und das haben die Gläubigen, so meine ich, in unserem Abschnitt von heute erkannt. Darin liegt ihre Kraftquelle. Gott befreit. Gott rettet. Ja, in der Offenbarung werden schwere und schreckliche Ereignisse geschildert. Doch bei aller Härte, die weltliche und teuflische Mächte, die manchmal sind die ziemlich gleich, habe ich den Eindruck. Welche Härte die ausüben, einmal hat die weltliche Macht, und sei sie auch noch so groß und noch so mächtig, ausgespielt. Einmal ist es mit ihr vorbei. So hart es klingt, und die Offenbarung schildert ja auch das Sterben von Gläubigen als Märtyrer, über den Tod hinaus hat die weltliche Macht keine Bedeutung mehr. Ende. Aus. Vorbei. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes haben eine unumstößliche Zuversicht. Auch wenn der bittere Tod nach einem jeden von uns greift, hat auch er letztlich oder beide ausgespielt. Wer weiß schon, was noch an schlimmen Katastrophen, Krieg, an Leid, an Verfolgung oder Drangsal auf uns heutige Gläubigen zukommen mag. Wer weiß das schon? Aber wir können mit einstimmen in den Chor der hier genannten Gläubigen, die als Siegerseiende uns vorgestellt werden. Dann ist es doch zumindest etwas leichter und hoffnungsvoller, dass das, was vielleicht noch kommen mag, zu ertragen. Ja, auch wenn das Leid andauert und noch nicht beseitigt ist, es ist doch leichter zu ertragen durch das Lied des Mose und des Lammes. Stimmen wir ein in den Chor der Gläubigen und singen, oder wie es eigentlich heißt, sprechen, die Worte, die in den beiden darauf folgenden Versen folgen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Rechtsforderungen sind offenbar geworden. Ich denke, diese Worte brauche ich nicht weiter zu kommentieren. Sie sprechen für sich selber. Am Schluss der Offenbarung gibt ein Engel dem Seher Johannes nochmal eine wichtige Mahnung oder Aufforderung mit auf den Weg, die auch wir beherzigen sollen und die ganz, ganz kurz ist und einfach nur lautet: Bete Gott an. Amen.